Guten Morgen.
Kirche für Sie, der Podcast. Unsere Vision für 2025. Fokus Jesus.
Ich gehe aber seit einigen Jahren hier in die Gemeinde. Wir befinden uns im Start in der zweiten Predigt von unserem Thema Evangelium. Keine Geschichte, sondern eine Person. Und heute kommen wir auf das Thema Angst zu sprechen. Der Gerrit hat letzte Woche schon mal einen Abriss gemacht, alles mal kurz angeschnitten, von vorne bis hinten einmal gefühlt durch die Bibel durchgegangen. Und wir werden uns heute ein bisschen genauer mit dem Thema Angst auseinandersetzen. Gerrit hat letzte Woche gesagt, es gibt drei Gesichter von der Sünde, drei Hauptgesichter davon, die Sünde in die Welt gebracht hat. Das sind einmal Angst. Das ist, ich habe Angst vor den Konsequenzen des Fehlers. Schuld, ich habe einen Fehler gemacht. Und Scham, ich bin ein Fehler. Und wenn wir uns das bei Adam und Eva einmal anschauen, ganz vorne in der Bibel, nach der Schöpfung, nachdem Gott die Welt geschaffen hat, hat Gott die Menschen dann irgendwann geschaffen. Und dann kommen Adam und Eva. Und ich vermute, dass fast alle von euch die Geschichte kennen, selbst wenn ihr so mit Glauben nichts am Hut habt, kennt ihr vielleicht die Geschichte von Adam und Eva. Und da war so eine Schlange und die hat dann gesagt, guckt mal, hier ist so eine nette Frucht, die sieht so lecker aus, die sieht so gut aus. Und letztlich essen dann die beiden von dieser Frucht. Und Gott hat ihnen verboten, davon zu essen, weil wir sind im Paradies. Alles ist cool, Gott läuft durch den Garten, da kommen wir gleich drauf kurz zu sprechen. Gott läuft durch den Garten, der Mensch ist da mit den Tieren zusammen, also es ist alles super, es ist alles perfekt. Aber weil Gott wollte, dass der Mensch einen freien Willen hat, musste es irgendwas geben, wo der Mensch natürlich sagen könnte, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich, was ich gerne möchte. Und deshalb gab es den Baum der Erkenntnis. Und da gab es eine Frucht und Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen Früchten essen, außer von dieser einen. Und die haben von dieser Frucht gegessen und damit kam Sünde in die Welt, auch in unser Leben leider mit hinein. Es hat Konsequenzen bis heute. Und wir starten mal, genau, mit 1. Mose. Wir gucken noch mal kurz bei Adam und Eva rein. 1. Mose 3, Vers 8 bis 10. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die gerne auf. Ich habe auch eine dabei, aber ich bin gleich nicht so schnell mit den Blättern. Und ich habe mir ein paar andere Übersetzungen rausgesucht. Also es ist cool, wenn ihr eine Bibel dabei habt, einfach um so ein bisschen durchzublättern, mitzublättern. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nächste Woche dann. Okay, also 1. Mose 3, Vers 8 bis 10. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Also Adam und Eva haben schon von dieser Frucht gegessen, obwohl sie es eigentlich nicht durften, haben es aber gemacht. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Also hier sehen wir die erste Stelle in der Bibel, wo Furcht, wo die Angst kommt. Das erste Mal, wo wir wirklich eines dieser drei Gesichter sehen, die Angst. Scham spielt da auch eine Rolle, da sprechen wir irgendwann anders mal drüber, heute nicht. Wir konzentrieren uns heute auf Angst, auf Furcht. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen lustig, wenn ich das lese, weil Adam und Eva waren vorher schon nackt. Also es hat sich eigentlich rein äußerlich nichts verändert, außer dass sie diese Frucht gegessen haben und dann haben sie auf einmal Angst vor Gott, weil sie nackt sind. Die waren aber die ganze Zeit eigentlich nackt. Also es hat sich daran nichts verändert, nur ihr Bewusstsein. Und deshalb haben sie sich dann versteckt vor Gott im Garten Eden, der nachts da oder abends da spazieren gegangen ist und einfach Zeit mit den Menschen verbringen wollte. Und die konnten sich ja natürlich nicht vor Gott verstecken. Und daran sehen wir, dass Angst manchmal, dass wir manchmal komische Sachen vielleicht machen, die für andere Außenstehende, die das sehen, irgendwie auch nicht klug ist oder klug erscheint. Aber wir gehen mal einen Schritt zurück oder einen Schritt zu uns besser gesagt. Und zwar kennen wir das, glaube ich, alle mit der Angst. Also ich glaube, dass hier niemand sitzt, der sagt, ich habe noch nie in meinem Leben Angst gehabt und es gibt auch gerade vielleicht nichts, wovor ich Angst habe. Und bei mir eine ganz große Angst und Sorge von mir ist man nennt das das Imposter-Syndrom. Ich musste nachgucken. Ich hatte das schon mal irgendwann gehört, aber ich wusste nicht mehr, dass es so heißt. Das ist die Angst davor, dass irgendwann jemand rauskriegt, dass man eigentlich gar keine Ahnung davon hat, was man gerade tut. Obwohl man eigentlich qualifiziert für sowas ist. Ich bin Lehrerin, wie manche von euch vielleicht wissen, und meine größte Angst ist, dass irgendwann mal jemand reinkommt und sagt, holt die da weg, die darf dann nicht, also wie kann man die denn vor Schüler lassen? Nicht, dass ich einen Masterabschluss habe, ein Referendariat gemacht habe und auch da schon vorher Leute bei mir im Unterricht sitzen hatte, die das beurteilt haben. Also es war nicht, dass noch nie jemand meinen Unterricht gesehen hat. Aber trotzdem ist ganz oft diese Angst da, dass die Leute sagen, wie kann man die nur vor eine Klasse lassen? Das denke ich auch manchmal, wenn ich hier predige. So. Wie kann man die nur auf die Bühne lassen? Und das ist aber in ganz vielen Lebensbereichen bei mir so, dass ich manchmal, dass ich immer wieder dieser Gedanke hochkommt, boah, wenn das jemand sieht, der Ahnung hätte, der würde da sofort irgendwie eingreifen. Aber nicht nur das sind Ängste. Ich habe auch ganz viele andere Ängste und Sorgen. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass wenn ich predige, deshalb wollte ich ja eigentlich nicht mehr über schlimme Themen predigen, sondern nur noch über, was mache ich, wenn mir 2 Millionen Euro geschenkt werden und wie gehe ich göttlich damit um? Da warte ich noch drauf. Aber ich predige heute über das Thema Angst. Deshalb mussten wir in der Woche, wo dann klar war, dass ich über das Thema Angst predige, musste ich ja nochmal alle meine Ängste, die ich so habe, mussten wir ja nochmal einzeln abgearbeitet werden diese Woche. Das fing damit an, dass wir ganz gut Geld gespart hatten in den letzten Wochen und Monaten. Und auf einmal konnte man täglich auf unser Konto sehen und gucken, dass irgendwelche Leute, also nicht irgendwelche Leute, das, die Stadt zum Beispiel, die fing dann an, irgendwelche Beträge abzubuchen. Kita-Gebühren, die nachgezahlt werden müssen, über die ich immer noch keinen Bescheid habe, aber die haben, sind schon mal abgebucht worden. 1.000 Euro mal gerade Nachzahlung von Kita-Gebühren. Dann ist unsere Autoversicherung dran gewesen. Das hätte ich natürlich wissen können, aber ich weiß sowas dann leider nicht. Und so ging das weiter und weiter. Und auf einmal war dieser Puffer, den wir uns angespart hatten, wo ich gesagt habe, ach ja, wir gönnen uns mal, wir haben uns diesen Monat mal einen Trockner gekauft. Wer ist eine Trocknerbesitzerin? Und den haben wir uns gegönnt. Dann haben wir uns noch einen Badezimmerschrank für unser Haus, für unser neues Badezimmer gegönnt. Der ist auch nicht ganz günstig gewesen. Und auf einmal war dieses Konto, was so schön reich gefüllt war, wo wir dachten, ja, jetzt kann das Auto kaputt gehen oder die Waschmaschine ist egal, wir haben Geld dafür. Ja, das Konto ist jetzt fast leer und wir haben noch 2 Wochen, bis das Gehalt wiederkommt. Eine andere Sorge von mir ist Gesundheit von meinem Mann und meinen Kindern. Mein Mann ist diese Woche von der Leiter gefallen beim Äste abschneiden. Der hat sich zum Glück nur, der hat so einen dicken blauen Fleck jetzt unterm Fuß. Das geht noch, also wir waren nicht im Krankenhaus, das ist nicht super schlimm, aber es sind so die Sachen, die sich dann abarbeiten bei mir in der Woche, wenn ich über dieses Predigtthema dann predige. Ja, und so geht das dann Stück für Stück weiter. Und ich habe gedacht, ich würde gern irgendwie das Thema Angst noch so ein bisschen anschaulicher gerne haben, dass das nicht wie so ein Vortrag ist von irgendjemand, der irgendwelche Lebensweisheiten weitergibt, der irgendwie, den man sich auch sonst irgendwo anhören könnte. Und ich habe noch eine sehr coole Bibelstelle dazu gefunden. Und zwar in Markus 4 steht das, Vers 35 bis 41. Die Geschichte kennen vielleicht einige von euch, es geht um die Sturmstillung. Ich lese einfach mal vor, Vers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause und stiegen ins Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von der Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich mag diesen Text sehr gerne und ich habe da sehr viele Fragen. Wenn ich mal im Himmel bin, gibt es da so ein paar Dinge, die ich mit Jesus vorher mal noch klären möchte. Ich habe mich nämlich gefragt, wir sind ja hier, Jesus ist mit Jüngern unterwegs und davon waren einige Fischer. Das heißt, die sind ja regelmäßig auf See gefahren und wussten, das Wetter einzuschätzen. Meine Frage an Jesus wäre zum Beispiel, wusste Jesus vorher, dass so ein Sturm toben wird? Haben die Jünger ihm gesagt, so, hey, eigentlich ist das Wetter nicht so cool, vielleicht lassen wir das und fahren ein paar Stunden später los? Oder wusste Jesus nichts davon und die sind auf die See gefahren und waren dann auf der See und dann ging auf einmal die Post ab. Und dann will ich unbedingt noch wissen, wie man es schafft, so krass zu schlafen. Das ist mein absolutes Ziel, herauszufinden, wenn die Wellen toben. Also das ist ja ein Boot gewesen, das war ja nicht, wo man eine Etage runtergeht, da sind da Matratzen in so einer Kajüte, da schläft man dann ruhig, es schuckelt und ja, sondern das war ja ein offenes Boot. Der wird wahrscheinlich kletschnass geworden sein von Regen, von Wellen, von allem Möglichen. Wie kann man denn da schlafen? Da ist also, egal, das sprechen wir dann im Himmel mal drüber. Der war auf jeden Fall am Schlafen. Und die Jünger haben total Angst gehabt. Die haben total Angst gehabt und wecken den und fragen sogar, Meister, macht es dir etwa nichts aus, dass wir umkommen? Also ist es dir völlig egal, dass wir hier sterben? Auch irgendwie eine absurde Frage in der Situation, weil das ja Jesus natürlich irgendwie bewegt, aber der war ja einfach am Schlafen. Interessant ist die Antwort, die Jesus dann gibt. Der macht, dass die See ruhig ist, also sagt, schweig und sei still. Die See beruhigt sich, absolut, es muss abgefahren gewesen sein. Und dann sagt er zu den Jüngern, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Und ich glaube nicht, dass Jesus da stand und gesagt hat, oh, habt ihr es immer noch nicht verstanden? So ein genervter Unterton, sondern ich glaube, dass Jesus das in einem liebevollen Unterton gesagt hat. Ich glaube nicht, dass da Jesus steht und das auch genauso zu uns sagen würde und sagen würde, oh, du hast es immer noch nicht verstanden, warum kriegst du das denn nicht hin? So ist Jesus nicht und so dürfen wir solche Stellen auch nicht lesen. Und es scheint sich ja auch keiner angegriffen zu fühlen, weil wir kennen aus den anderen Bibelstellen, wissen wir, dass da ein paar Jünger bei waren, die da sehr schnell Jesus geantwortet haben, wenn die sich angegriffen gefühlt haben. Die da ganz schnell waren mit Worten und nicht mit Nachdenken vorher. Und interessant ist dann noch die Antwort in Vers 41. Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die reagieren gar nicht darauf. Die sagen gar nicht, ja, also schon, wir glauben ja schon irgendwie, sondern die sind einfach nur gepackt davon, dass Jesus einfach Wind und Wellen ruhig macht. Dass einfach dieser Sturm komplett weicht, einfach weg ist. Und ich habe mir die Stellen davor noch angeguckt. Und es geht da, Jesus hat da schon einige Wunder getan. Jesus hat schon mehrere verschiedene Heilungen durchgeführt von Aussätzigen und Blinden. Jesus hat Dämonen schon ausgetrieben. Also die Jünger haben auch schon einiges tatsächlich gesehen an Wunder. Also es war nicht das Erste, was da passiert ist, sondern ist vorher schon einiges passiert. Aber trotzdem schien der Glaube ja noch nicht da zu sein. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Vorwurf ist vom Judgy Jesus, der da steht, sondern dass er wirklich ein Jesus ist, der das in Liebe sagt. Warum habe ich die Stelle genommen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich Angst habe, ist das wie so ein Sturm. Das fängt meistens recht leicht an mit den ersten Wellen, die kommen. So ein bisschen. Man macht sich Gedanken, man macht sich Sorgen, es dreht sich so ein bisschen. Dann verändert sich irgendwie nichts an der Situation und es wird mehr. Man macht sich mehr Gedanken. Was könnte passieren? Was könnte sein? Wie könnte es weitergehen? Und um ein Beispiel zu geben, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft, sind Anfang des Jahres eingezogen. Wir haben in diesem Haus eine komplett neue Heizung. Die ist quasi mit unserem Einzug in Betrieb genommen worden oder ein bisschen vorher in Betrieb genommen worden. Da war nichts programmiert. Ich habe absolut keine Ahnung von sowas. Auf jeden Fall lagen wir abends im Bett und die Heizkörper wurden einfach nicht warm. Es war kalt draußen und ich habe gedacht, es ist zu kalt. Man dreht dann den Heizkörper auf und dann kommt nichts. Das ist so, wie wenn man einen Stecker in die Steckdose steckt und da kommt kein Strom. So, okay, keine Ahnung. Jetzt ist ja das Problem, wenn man dann selber ein Haus besitzt, ist man ja selber dafür verantwortlich. Und man ruft ja dann nicht sofort, es war auch irgendwie, war natürlich ein Samstagabend oder so, ne? War ja nicht Montagmorgen oder keine Ahnung, zu einer normalen Öffnungszeit von einem Heizungsbau, sondern es war natürlich so Samstagabend. Da habe ich schon gedacht, okay, was mache ich? Und da fingen die ersten Wellen an. Okay, es ist kalt. Und dann geht das weiter und man denkt so, ja, was mache ich denn jetzt? Ist es zu kalt? Was ist mit den Kindern? Werden die krank? Dann wurden die Wellen höher. Oh Gott, was mache ich, wenn die Kinder krank sind? Wir haben keine Zeit dafür, dass die Kinder krank sind. Und gedacht, okay, das wird schon nicht so schlimm sein, habe ich angefangen zu googeln. Dann fragt man ja Google und sagt so, ja, meine Heizkörper werden nicht warm. So, dann da ein paar Sachen abgecheckt. Die Wellen wurden größer. Dann irgendwann hieß es, in der Heizungsanlage ist wahrscheinlich zu wenig Druck. Da habe ich gedacht, okay, da muss man da Wasser nachfüllen. Habe ich schon mal von gehört. Wird schon nicht so schwer sein. Der Markus so, Kim, lass mal. Wir schlafen jetzt und dann gucken wir morgen in Ruhe dabei. Aber in mir war schon so, da war nichts mehr mit, wir schlafen jetzt. Schlafen hatte sich für mich erledigt. Ne? Da habe ich gedacht, okay, ich gucke da jetzt bei. So schwer wird das schon nicht sein. Da bin ich da hingegangen und habe mir die Heizung angeguckt und habe gedacht, okay, hier könnte irgendwo das Wasser lang fließen oder so. Und dann wird da ja irgendwo ein Hebel sein, da drehe ich dann dran und dann kommt da Wasser rein und dann ist gut. Dann mache ich irgendwann einfach Stopp und dann habe ich wenigstens ein bisschen Druck, mehr Druck in der Heizung. Und dann habe ich gedacht, ja, wird schon nicht so schwer sein. Hab einen Schalter zum Drehen gefunden, habe gedacht, ja, sieht ganz gut auf. Und dann macht so, und dann sieht man, gibt's so eine Anzeige, wo der Druck der Heizung ist, der ist so komplett auf Null gegangen. Und dann habe ich gedacht, hätte ich mal besser auf den Markus gehört. Und auf einmal, da kam der Wind und es tobte um mich. Und es war wirklich, also ich habe wirklich Panik gehabt. Und dann hat man ja schon, ich hatte bei Google schon so verschiedene Sachen gelesen und da stand drin, wenn kein Druck auf der Heizung ist, geht die kaputt. Und da habe ich gedacht, okay, diese Heizung ist komplett neu. Wir haben jetzt keine 30.000 Euro, um uns eine neue Heizung zu kaufen. Mal abgesehen davon, je nachdem, was kaputt gegangen ist. Und da ging es weiter. Und in meinem Kopf. Und ich saß da und ich war nur am Heulen, weil ich gedacht habe, wir müssen dieses Haus verkaufen, weil die Heizung kaputt ist. Und wo sollen wir dann hinziehen? Und ich war schon ganz woanders, ja. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe einfach meinem Papa, der weiß das bestimmt. Aber ich war so am Heulen. Und ich habe mich so geschämt, dass ich gedacht habe, ne, kann ich nicht. Ich kann den jetzt nicht anrufen, ich schreibe dem einfach. Und habe nur so geschrieben, in unserer Heizung ist kein Druck mehr. Und dann so ein paar Lachsmilies dahinter, weil ich ja eigentlich am Heulen war. Und dann hat er gesagt, weißt du was, Kim, wir machen das gerade. Dann hat er mich angerufen mit WhatsApp und Video. Und dann haben wir da geguckt und ich so, Papa, wir können das nur noch mehr kaputt machen, das funktioniert nicht. Und letztlich waren es dann doch so ein paar Schall. Also es war ein bisschen komplizierter, aber es hat dann funktioniert. Wir haben jetzt wieder Druck in der Heizung. Die Heizkörper werden warm. Wir haben es geschafft. Also wir haben diesen Sturm irgendwie gestillt. Aber ich habe gedacht, das ist so ein gutes Beispiel für diesen Wind, der da tobt. Für das, was abgeht, wo man im Kopf schon wieder ganz woanders ist. Wie gesagt, ich war schon am Wohnung suchen, weil wir das Haus verkaufen mussten, weil die Heizung nicht mehr funktioniert hat und wir uns keine neue Heizung leisten konnten. Also ich war schon wieder ganz woanders. Und die Jünger sind ja auch so, dass sie sagen, hey Jesus, willst du etwa, dass wir sterben? Also ja, es war natürlich, da war ein krasser Sturm, aber ich weiß nicht, ich war natürlich nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass die schon kurz vor Tod waren. Die hatten natürlich wahnsinnige Angst, aber man ist ja dann doch schnell, dass man so ganz woanders ist. Und ich finde es interessant, wenn wir diese beiden Situationen miteinander vergleichen, mit den Jüngern und mit Adam und Eva. Adam und Eva sind weggelaufen, oh Gott, die haben sich komplett versteckt. Bei denen kam noch ganz viel Scham mit dazu, aber die haben sich versteckt, die sind vor Gott weggelaufen, auch wenn das nicht möglich ist. Aber die Jünger, die sind wenigstens ein bisschen aktiver gewesen und sind zu Jesus hingegangen und haben gesagt, Jesus, mach doch was, willst du etwa, dass wir sterben? Und ich glaube, dass die Jünger da schon einen Schritt weiter waren und einen Schritt weiter gekommen sind. Ich habe ein ganz tolles Buch zu diesem Thema Furcht oder Angst gelesen. Das Buch heißt Furchtlos von Sarah Lorenz-Bohlen. Das ist ein Arbeitsbuch, ist abgefahren, da kommt ganz, ganz, also ich glaube, es ist hauptsächlich für Frauen geschrieben. Ihr Männer könnt das vielleicht auch lesen, aber ich glaube, es ist hauptsächlich für Frauen tatsächlich geschrieben. Und ich glaube, ich habe versucht, so ein paar Punkte mit reinzunehmen, aber das ist ein, ich glaube, 300-seitiges Buch. Von daher habe ich ein paar Sachen jetzt angeschnitten. Aber ich habe das ganz, ganz viel davon durchgearbeitet und es hat mich sehr bewegt. Und sie hat ganz viele Punkte, die ich so ein Stück versuche, hier jetzt noch mit reinzubringen, weil ich die total interessant fand. Ich glaube, dass Gott sich in Krisen und in Ängsten verherrlichen möchte. Dass das immer eine Möglichkeit ist, wo Gott sich verherrlichen kann. Ob das dann wirklich so ist oder nicht, ob wir das zulassen oder nicht, liegt dann auch bei uns teilweise. Aber Krisen sind dafür da, Ängste sind dafür da, dass Gott sich darin verherrlichen kann und groß werden kann. Wenn wir über Krankheit sprechen, wie gesagt, in Markus 1 bis 4 sehen wir vorher, dass oder Markus ab 2 geht's dann eigentlich los, sehen wir vorher, dass Jesus Menschen heilt. Die Menschen hatten Not, die hatten Angst, die waren krank, die waren, wenn die blind waren oder Aussatz hatten oder sowas, waren das auch total verarmte Menschen. Die haben wahrscheinlich in totaler Angst gelebt, weil sie nicht wussten, wie sie überleben sollen. Und diese Menschen in deren Leben hat sich Gott verherrlicht. Und ich glaube, dass Gott das auch in unserer Angst kann. Und ich merke, dass in vielen Situationen, wo ich Angst habe, dass ich zu oft zu klein von mir denke, zu gering von mir denke und mich nicht als stark genug einschätze in diesen Situationen. Wenn wir bei dem Beispiel von der kaputten Heizung sind, da war völlig klar, ich habe einfach absolut keine Ahnung, was ich da tue. Ich habe da mal ein paar Schaltern gedreht, war nicht so eine gute Idee. Aber auch da war diese Angst einfach, es ist zu klein. Wenn wir über Geldsorgen reden, ist es auch so, dass wir ja die Angst haben, dass es zu wenig ist, dass es nicht ausreicht, dass andere Sachen kommen, die viel größer sind, Berge kommen, die da stehen. Und Krisen bringen ganz oft das ans Tageslicht, was eigentlich tief in unserem Herzen schlummert. Wenn alles gut ist, ist alles gut. Ja, dann beschäftigen wir uns auch oft nicht mit Dingen, die man vielleicht mal angehen sollte. Aber in Krisen werden dann Sachen auf einmal nach vorne, kommen Sachen nach oben. Wenn wir Geldsorgen haben zum Beispiel, dann merkt man auf einmal, Geld ist dann doch vielleicht eine gewisse Sicherheit, die wir gerne hätten, die wir haben möchten, die wir auch vielleicht brauchen. Angst ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Es ist ja von unserem Körper auch und in unserem Geist und in unserer Seele ist es ja auch gut, in bestimmten Situationen Angst zu haben. Wenn jemand vor dir steht mit einem Messer und dich bedroht, sollten wir nicht an dem Punkt sein, wo wir denken, ja, pff, dann, schön, toll, so. Sondern das ist ja, es ist völlig normal, dass wir eine Fluchtreaktion in diesem Moment haben und Angst haben. Und das ist auch gut so. Angst sollte wie eine große Schwester sein, die uns berät. Der können wir nicht unbedingt den Mund verbieten, weil was ist das Schlimmste, wenn man Angst hat, dass einer kommt und sagt, musst nicht Angst haben, mach dir doch keine Sorge, ist doch alles gut. Das sind immer so Momente, wo man den Leuten gern so links und rechts mal, danke, dass du mir gesagt hast, dass ich keine Angst haben muss, meine Angst ist jetzt verschwunden. Dankeschön. Und in der Bibel steht ja auch ganz oft dieses, fürchte dich nicht. Und ich habe so oft gedacht, ja, schön, danke, dass du sagst, fürchte dich nicht, haben wir schön zu hören, aber vielleicht ändern wir unsere Perspektive mal darauf, weil es ist ja kein fürchte dich nicht, das wird schon alles, sondern es ist ein fürchte dich nicht vor diesem Gott, der da gerade erscheint. Die Engel sagen das, wenn die kommen und sagen, fürchte dich nicht. Es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo Gott sich offenbart und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und es geht nicht darum zu sagen, fürchte dich nicht vor dieser Situation, sondern fürchte dich nicht vor diesem Gott, der gerade da ist und sich dir offenbart. Und ich glaube, eine Wurzel der Angst ist Misstrauen. Genau. Und ich glaube, ich merke das bei mir selber ganz oft, dass wenn ich Angst habe, dass da eigentlich ein Misstrauen gegenüber Gott ist. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin. Und in manchen Situationen ist diese Frage wirklich da. Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit mir? Ganz ehrlich. Meint er es wirklich gut mit mir? Oder liegt Gott etwas an mir und wirklich auch genauso viel wie an den anderen? Hat Gott vielleicht doch ein paar Lieblingskinder und ich gehöre nicht dazu? Oder bin ich vor Gott wirklich genug? Habe ich die letzten 3 Monate vielleicht keine stille Zeit gemacht, nicht in der Bibel gelesen, vielleicht nicht gebetet? Bin ich trotzdem noch vor Gott genug? Und ich glaube, dass das und noch viele andere, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, dass das Fragen sind und Dinge sind, die vielleicht in meinem Herzen sind oder in meinem Kopf sind, die sich so eingeschlichen haben. Durch Erlebnisse, die ich vielleicht habe, durch Dinge, die mich irgendwie beschäftigen. Und ich denke, oh, liebt Gott mich wirklich? Warum musste ich denn jetzt in diese schwere Phase rein? Warum musste ich denn jetzt solche Geldsorgen haben? Hätte Gott das nicht einfach wegmachen können? Hätten wir nicht einfach da so durchgehen können, hätte er mir nicht gerade einfach 10.000 Euro schenken können, dann hätten wir auch die Sorge nicht. Warum musste ich jetzt da durchgehen? Hat Gott die anderen doch ein bisschen mehr lieb, die nicht so Probleme haben wie ich? Und das sind so Sachen, wo sich so langsam Lüge einschleicht in uns. Wo man dann doch so, hat Gott nicht doch denjenigen ein bisschen mehr lieb als mich? Nur so ein bisschen, so ein mini-mini-bisschen, nicht super viel, so ein mini-bisschen vielleicht. Und ich merke ganz oft, in Krisen bin ich ganz oft so, dass ich sage das auch manchmal leider laut und ich versuche mir das abzugewöhnen, aber ich denke so, das juckt doch Gott jetzt nicht, was hier abgeht. Interessiert den doch eigentlich nicht. Sonst hätte er das ja nicht zugelassen. Sonst hätte ich mich ja nicht in dieser Situation jetzt befunden. Und das kommt dann doch irgendwie so hoch. Und ich glaube, dass das, was wichtig ist, dass wir in diesen Situationen Sachen das einfach beiseite lassen und diese Lügen, die sich so einschleichen, dass wir die rausschmeißen. Weil das ist das, worum es eigentlich geht, diese Sachen rauszuschmeißen. Angst wird immer wieder kommen. Ich kann euch nicht sagen, ihr geht heute raus und werdet in eurem Leben nie wieder Angst haben. Es wird nicht so sein. Aber wir sind ja beim Thema Evangelium. Es ist jemand am Kreuz gestorben. Für alle Sünde, für alle Schuld, für Furcht, für Angst ist er am Kreuz gestorben. Und es ist wichtig, dass wir in diesen Situationen, wo wir Angst haben, wo der Sturm anfängt zu toben, dass wir nicht wie Adam und Eva wegrennen und uns vor Gott verstecken, sondern dass wir zu Jesus gehen und sagen, hilf uns. Und darauf, dann ist der Next Step, der Riesenstep. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben dahin kommen werde, aber zu wissen, Gott regelt das. Der macht das schon. Auch wenn alles tobt und alles, die Winde wehen. Ich frage mich immer, wie es anders ausgegangen wäre, wenn die Jünger einfach da gestanden hätten und gewartet hätten. Also wie wäre das anders ausgegangen, wenn die nicht Jesus geweckt hätten? Das stelle ich mir auch, das werde ich auch im Himmel dann fragen. Wir können dann alle zusammen hingehen und wir fragen dann mal. So, was wäre passiert, wenn die Jünger da gestanden hätten und so, ja, schon wieder so ein Sturm. Und dann warten die, bis Jesus aufwacht. Oder vielleicht hätten die auch selber angefangen zu sagen, Sturm, schweig. Und der hätte stillgestanden. Abgefahren, oder? Und es ist wichtig, dass wir in diesen Situationen, wo wir Angst haben, wo wir auf diese Wellen schauen, wo wir nicht auf Jesus schauen, wo wir auf die Wellen schauen, wo wir Angst haben, wo wir uns um diese Angst drehen auch die ganze Zeit, dass wir da mit Wahrheit reinkommen. Und da diese Missstände und dieses Misstrauen, was wir haben, die ganz tief verwurzelt sind, manchmal leider schon, dass wir da mit Liebe entgegenkommen und dass wir da mit Wahrheit entgegenkommen. Und deshalb habe ich euch zum Schluss ein paar Bibelstellen mitgebracht. Und zwar, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Römer 8, 31 bis 34. Also Römer ist so eins meiner Favorite-Bücher in der Bibel. Richtig, da sind so gute Aussagen drin. Mein ganzer Römerbrief ist eigentlich mit Rot markiert. Rot heißt wichtig. Also da gibt es so gute Sachen drin, die wir uns mitnehmen müssen und die wir auch lesen dürfen und verinnerlichen dürfen. Wenn wir über stille Zeit reden, also regelmäßig Bibel lesen, geht es nicht darum, dass du da morgens zu sitzen hast und Bibel zu lesen hast, weil du ein guter Christ bist, sondern damit wir diese Wahrheiten finden und für uns annehmen, damit wir gewappnet sind für den Tag, der auf uns wartet, mit den Ängsten, die da vielleicht stehen und auf uns warten und schon an die Tür klopfen, damit wir dann wissen, was wir sagen können, was wir entgegnen können. Römer 8, 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Worum es da geht, dürft ihr selber nachlesen in eurer stillen Zeit morgen. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Mega, oder? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaken? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wenn du jemanden in deinem Kopf sitzen hast, der sagt, du bist nicht gerecht, du bist schlecht, das, was du machst, ist furchtbar und wie kann man nur noch hier auf dieser Welt sein? Wie kann man nur überhaupt noch mit dir befreundet sein, mit dir zusammen sein wollen? Was auch immer, ich weiß nicht, wie schlimm diese Gedanken in deinem Kopf manchmal sind. Dann darfst du das hier ausbeten und das sagen. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Du bist für gerecht erklärt, wenn du Jesus angenommen hast. Deine Sünden sind getilgt. Deine Schuld ist getilgt. Es ist alles bezahlt. Du bist gerecht. Ja, du machst manchmal noch Blödsinn. Machen wir alle. Ist leider so. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Aber du bist gerecht erklärt. Vers 34. Ist da noch jemand, der uns verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Noch mehr. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also auch da, wir haben jemand, der für uns eintritt. Wenn da der Ankläger kommt und sagt, oh, guck doch mal, schon wieder nicht genug Glauben gehabt oder schon wieder Angst gehabt, schon wieder gelogen, schon wieder gestohlen, schon wieder ich weiß nicht was, schon wieder auch völlig in Panik, weil man die Heizung verstellt hat, panisch durch die Gegend gerannt und Angst, dass man sein Haus verkaufen muss, weil die Heizung kaputt ist. Ja, also selbst wenn das wiederkommt, da ist Jesus, der bei Gott zur rechten Seite steht und für uns eintritt. Der sagt, wir müssen das mit der Anklage gar nicht machen. Alles gut, es ist alles bezahlt. Die Strafe ist bezahlt für dich. Genau, weiter geht's. Vers 1. Johannes 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir nie Angst haben werden, aber wir dürfen uns in diesen Situationen auf diese Bibelstellen stellen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Auch darauf dürfen wir uns stellen. Wenn du Angst hast, darfst du sagen, ich habe einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in mir, richtige Entscheidungen zu treffen, Dinge anzugehen. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Verantwortung mehr haben, ja? Wenn ihr kein Geld mehr auf dem Konto habt oder ich kein Geld mehr auf dem Konto habe, dann ist es an mir gelegen, zu überlegen, wie man diese Kosten, die man hat, vielleicht ein bisschen besser mit dem Geld umgeht. Vielleicht weiß man, Versicherungen abgebucht werden, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Aber auch da darf man dann in Kraft, in Liebe und in Besonnenheit, also im Nachdenken, Entscheidungen treffen. Und dann vielleicht was, wenn euch das Weltgeschehen einfach auch Angst macht. Das, was da abgeht, wenn man dann abends Tagesschau guckt und denkt, oh Gott, was passiert hier schon wieder? Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, die Welt ist überwunden. Ja, die Welt ist überwunden. Und dann zum Schluss noch eine Sache, das war mit einer der ersten Verse in diesem Buch, Furchtlos. Der hat mich schon so zum Heulen gebracht in diesem Buch, dass ich den euch mitgebe, weil ich den so krass finde. Zephania 3, Vers 16b ist es bis 17. Fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das heißt, in diesem Marathonleben, den wir laufen, da gibt es jemanden, der steht an der Seitenlinie und der feuert dich an. Auch wenn du gerade langsam bist oder eine Pause machst oder ich weiß nicht was. Steht da ein Gott an der Seite und der jubelt über dich. Und der ist komplett verliebt in dich und findet dich total toll und ist sprachlos ergriffen und jauchzt dir zu. Das ist das, was wir vielleicht hören müssen in dieser Angst, wo wir denken oh, und uns verkriechen und einkauern, je nachdem, was man für ein Angsttyp ist. Lass deine Hände nicht mutlos sinken. Das sind ein paar von ganz, ganz vielen anderen Wahrheiten, die ihr in der Bibel findet, die ihr ausbeten dürft in so Situationen. Und zum Schluss, wir haben eine Zeit in Witten gewohnt. Und in dieser Zeit gab es auch viele, viele Ängste, die ich hatte. Wir hatten gerade die Ella geboren, wir waren in einer fremden Stadt, es war viel Chaos, dann irgendwann kam Corona noch. Und es gab ein Lied, was uns ganz viel da begleitet hat, das heißt Angst geht, von Leon Mann ist das, von Eli Worship. Und da gab es eine Bridge in dem Lied, die habe ich dann immer wieder gesungen, um einfach Wahrheit auszusprechen. Und diese Bridge geht, Angst geht, Kraft kommt, der Feind weicht, weil mein Gott hier ist. Und das war was, was mich wirklich bewegt hat. Und das habe ich immer wieder ausgesungen. Und ich bin teilweise mit der weinenden Ella in der Trage, die hat viel geweint in der Zeit, bin ich auf und ab gelaufen zu Hause und habe das einfach teilweise laut geschrien, weil ich nicht mehr wusste, was ich noch machen soll. Weil ich einfach Angst hatte, dass das niemals aufhört, dass dieses Baby einfach mein restliches Leben lang schreien wird. Das sind ja auch so Ängste, die man schon mal hat. Und dann bin ich auf und ab gelaufen. Und das kann das auch einfach sein. Und ich möchte zum Schluss noch einmal auf unser Gebetsteam hinweisen. Ja, die sind, ich glaube, leider viel schlechter besucht, als sie sein könnten. Wir haben da oben Leute, die auf dich warten. Und wenn du sagst, ich möchte heute mein Thema Angst angehen und einfach nochmal dafür beten lassen, Wahrheit aussprechen lassen, dann geh bitte da hoch. Und wenn da gleich 30 Leute oben stehen, werden wir noch genug andere Leute haben, die mitbeten. Ihr dürft gerne Leute mit Schildern ansprechen, weil heute ist, glaube ich, ein Tag der Veränderung. Heute ist ein Tag, wo wir deine Angst entgegentreten können und in den Hintern treten können, ja? Weil es ist wichtig, dass wir Wahrheit in diesen Situationen aussprechen. Und jetzt stellt euch einmal vor, was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du keine Angst mehr hättest? Wenn Angst keine Rolle mehr spielen würde? Was würde sich in deinem Leben dann ändern? Was würdest du anders machen? Wäre es vielleicht dein Job kündigen und sagen, boah, da habe ich eigentlich noch nie Bock drauf gehabt? Ich glaube auch nicht, dass das mein Ort ist, aber ich traue mich nicht, weil XYZ. Oder würdest du vielleicht endlich mal auf den Tisch hauen und mal 3 oder 4 Sachen sagen, die du vorher nicht gesagt hast, die du immer runtergeschluckt hast? Würdest du Dinge neu ansprechen? Würdest du vielleicht, um mal hier in der Gemeinde zu bleiben, vielleicht dich taufen lassen, weil du sagst, ich habe eigentlich habe ich richtig Angst davor? Aber ist das vielleicht ein Punkt, den Schritt, den du heute gehen könntest? Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn, das ist ja Garten Eden Zustand, wenn auf einmal diese Angst, die durch Sünde in die Welt gekommen ist, wenn diese Angst auf einmal weg wäre? Und ich hoffe und bete, dass, wenn du gleich für dich beten lässt, dass diese Angst komplett weg ist und dass da wirklich ein absolutes, übernatürliches Wunder geschieht. Aber manchmal ist das leider so, dass wir durch einen Prozess durchgehen müssen. Und ich bete trotzdem dafür, dass sich da was tut. Und ich hoffe, dass wir miteinander darüber sprechen können und sehen können, was sich verändert, was sich bewegt, weil diese Angst in den Hintern getreten wurde. Wie gesagt, bestürmt das Gebetsteam, die warten auf euch. Ja, ihr dürft hochgehen. Das ist nicht peinlich, wenn ihr jetzt aufsteht und alle denken, oh Gott, der geht jetzt hoch zum Beten. Nein, das ist Hammer. Das ist ein Megaschritt, den du tun darfst. Ihr dürft auch sonst nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, auf Gerrit, auf wen auch immer, alle mit Schildchen. Nutzt dieses Angebot. Traut euch. Es wird sich was bewegen, weil Wahrheit hat Kraft, Worte haben Kraft und wenn wir die Dinge aussprechen, haben die Dinge Kraft, auch wenn wir sie vielleicht nicht sofort sehen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.